Ich steige wieder ein mit einer Frage an dich. Wenn du hier reinkommst zur Kirche, wie geht's dir dabei? Welche Atmosphäre findest du hier vor? Wie fühlst du dich, wenn du hier zum Gottesdienst kommst? Und der oder die neben dir, wie mag es dem wohl gehen? Wie fühlt der sich? Und angenommen, sie käme tatsächlich mal zu uns, unsere Bundeskanzlerin, wie würde es der wohl gehen? Und wie würden wir auf sie reagieren? Angenommen, es käme ein Obdachloser rein, wie würde es dem wohl gehen? Wie würden wir auf den reagieren? Heute wird es ganz praktisch. Stellen wir uns mal vor, es ist Gottesdienst, meinetwegen ein richtig großer Gottesdienst, Eröffnung des Kirchentags in Berlin letztes Jahr. Die Kamera schwenkt über die Gottesdienstbesucher. Wer sitzt in der ersten Reihe? Die Ehrengäste, Bischöfe, Politiker, Prominenz. Die, die besonderes Ansehen genießen. Für sie ist die erste Reihe reserviert. Die Reihe der Besonderen. Die VIPs, Very Important Persons, sehr wichtige Leute. Wer reich, berühmt und angesehen ist, der sitzt vorne. Und der Rest? Irgendwo. Und wer sollte ganz hinten sitzen? Der Rest vom Rest. Die einen nach vorne, die anderen nach hinten. Die einen auf die bequemen Sessel, die anderen auf die Stehplätze. Und wir wissen, was diese Platzzuweisung, Stehplätze, hinterste Reihe, was die bedeutet. Ruhe auf die billige Plätze. Hören wir, was Jakobus dazu sagt. Jakobus 2. Liebe Brüder, ich übersetze einfach mal mit liebe Gemeinde. Den Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn der Herrlichkeit, haltet frei von jedem Ansehen der Person. Nehmen wir an, in euren Gottesdienst kommt ein vornehm gekleideter Mann mit goldenen Ringen an den Fingern. Und es kommt auch ein ärmlicher Mann in zerlumpten Kleidern herein. Und ihr würdet dem Reichen besondere Aufmerksamkeit schenken und zu ihm sagen, hier ist ein bequemer Platz für dich. Aber zu dem Armen sagt ihr, stell du dich da drüben hin oder setz dich unten auf den Boden zu meinen Füßen. Messt ihr da nicht in euren eigenen Reihen mit zweierlei Maß? Und macht euch zu Richtern, die sich von verwerflichen Überlegungen leiten lassen. Hört, meine lieben Brüder, hat Gott nicht gerade die, die in den Augen dieser Welt arm sind, dazu erwählt, durch den Glauben reich zu werden? Hat er nicht gerade sie zu Erben seines Reiches bestimmt, dass er denen versprochen hat, die ihn lieben? Wirklich gut handelt ihr, wenn ihr dem königlichen Gebot gehorcht, wie es in der Schrift steht, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Doch wenn ihr Rang und Ansehen zum Kriterium macht, wie ihr mit ihm umgeht, begeht ihr eine Sünde und werdet vom Gesetz als Gesetzesübertreter überführt. Extreme machen anschaulich. Zwei kommen in Gottesdienst und der ganz natürliche Impuls, jemand mit Rang und Namen, jemand mit Ring und Titel, begrüßen wir anders als einen ärmlichen Obdachlosen. Ein Vergleich? Wer reich und angesehen ist, der ist wie ein Kartenspieler, der ein Blatt mit lauter Megakarten hat. Asse, Könige, Damen, Buben. Damit gewinnt er jeden Stich, wenn er sich geschickt anstellt. Schön, wer so ein tolles Blatt hat. Schön, wer zu den Gewinnern der Gesellschaft gehört. Und genau die werden chauffiert, werden rumgereicht. Man schmückt sich gern mit fremden Federn. Jakobus beobachtet auch das in seiner Gemeinde, die er diesen Brief schreibt. Auch dort lässt man sich gerne ablichten mit einem Promi. Den ehrt man, den hofiert man, den setzt man ganz vorne hin, Ehrenplatz. Andere sind nicht so wichtig. Erst recht, wenn sie gammelig sind. Runtergekommen, verfilzter Bart, unangenehmer Geruch. Nach hinten mit dir, raus aus dem Rampenlicht. Du bist keine gute Werbung für uns. Was vielleicht erstaunlich ist, Jakobus betont, Leute, auch das hat ganz viel mit eurem Glauben zu tun. Euer Verhalten, wie ihr mit anderen umgeht, daran kann man ablesen, wie es um euren Glauben steht. Daran soll man ablesen können, an wen ihr glaubt. Und eine Orientierung am Reichtum passt nicht zum Glauben an Jesus. Das ist die These des Jakobus. Eine Vorzugsbehandlung von einflussreichen Persönlichkeiten darf und soll es bei euch nicht geben. Sonst ist was schief bei euch. Wieso? Was empfiehlt Jakobus stattdessen? Kein Ansehen der Person, sondern die Logik Gottes heißt voraussetzungslose, vorbehaltlose Liebe, die nicht auf das Äußere guckt. Immer wieder in der Bibel ist zu lesen, Gott hat gerade ein Herz für die, die sie aus sich heraus nichts darstellen, die gerne übersehen werden und übergangen. Sein Herz schlägt für die, die nichts präsentieren können. Kein Geld, kein Ansehen, kein Erfolg. Sie liebt Gott. Sie liebt Gott genauso wie den Reichen, wie ein Promi, wie einen mit hohem Ansehen. Wenn das Gottes Logik ist, dann muss es auch unsere sein. Bei uns geht es doch um diesen Gott. Wir sollen in der Gemeinde Gott widerspiegeln, das nachleben, was er vorlebt. Wir sollen andere so behandeln, wie er sie behandelt. Jetzt habe ich mir aber überlegt, ja, wie mache ich das denn? Jakobus fordert es, aber wie bekommen wir das denn hin, dass wir uns nicht blenden lassen vom Äußeren? Dass wir den Glauben frei halten vom Ansehen der Person. Wie machen wir das? Dazu erste Beobachtung. Schauen wir mal, wie Gott mit dir umgeht. Schaut Gott zuerst in deinen Geldbeutel, bevor er dich liebt? Bist du bei ihm nur dann angesehen und willkommen, wenn du reich bist? Nur wenn du mit dem Sportwagen vorfährst? Nur wenn du 3 Häuser hast? Nur wenn du einen Vorstandsposten hast? Nein, Gott ist ganz anders, als es bei uns üblich ist in der Gesellschaft. Und mir ist dazu das Gleichnis vom verlorenen Schaf eingefallen. Da läuft ein Schaf weg, der Hirte bemerkt es und sucht es. Und für dieses eine Schaf lässt er die anderen 99 Schafe stehen. Fragt er vorher, hat dieses Schaf Geld? Hat es genügend Ansehen, dass es lohnt, dem hinterherzulaufen, die anderen allein zu lassen? Ist es ein Promischaf? Er geht einfach los und sucht. Jesus war ja ständig umgeben von Gesindel. Das hat man ihm ja zum Vorwurf gemacht. Der gibt sich ab mit Prostituierten. Skandal, redet mit denen. Der isst mit Zolleinnehmern. Unmöglich. Pharisäer und andere kommen und sagen, der gibt sich mit Sündern ab. Unerhört. Das Gleichnis vom verlorenen Schaf sagt uns ganz viel über uns und ganz viel, wie Gott uns sieht. Es spricht von unserem Wert, den wir bei Gott haben, nämlich unendlich wertvoll. Mit diesem Gleichnis sagt Jesus, dass wir von Gott weglaufen und er uns dennoch liebt. Mit diesem Gleichnis sagt Jesus, dass wir Sünder sind und zugleich sind wir noch viel tiefer geliebt und angenommen, als wir meinen. Oder mit dem Zitat von dem Philosophen Sören Kierkegaard: Wir sind verlorener, als wir zugeben wollen. Und wir sind tiefer erlöst, als wir zu hoffen wagen. Gott sagt, du, dich Schaf, dich will ich bei mir haben, in meiner Herde. Du bist dazu bestimmt, bei mir zu Hause zu sein. Deshalb redet Jesus so oft von Umkehr, weil Umkehr nichts anderes heißt als Heimkehr, zurück zum Vater, zurück in die Arme des guten Hirten. In diesem Gleichnis erfahren wir beides. Wir sind verloren, verlaufen, aber noch viel wichtiger, unendlich geliebt, von Gott für wertvoll erachtet, völlig egal, ob arm, ob reich, angesehen oder nicht. Deinen Wert misst Gott dir bei. Und den bestimmst nicht du selber, auch nicht die äußeren Umstände. In seinen Augen bist du es wert, dass er dir hinterherläuft. Und jetzt zurück zu dieser Forderung des Jakobus. Kein Ansehen der Person, seid barmherzig. Macht nicht mit bei dem Bevorzugen der Reichen und Schönen. Wie bekommen wir das hin? Nur wenn ich das selber erlebe am eigenen Leib, dass nicht mein Auftreten zählt, nicht mein Geldbeutel, nicht sonst was, sondern sagt einer unabhängig von all dem, du bist mir wertvoll. Dich liebe ich. Ich muss selber erst erleben, Gott ist barmherzig mit mir. Er geht liebevoll um mit mir, ganz unabhängig von dem, was ich vorweisen kann. Und dann stelle ich außerdem fest, bei Gott gibt es keinen VIP-Bereich für ein paar Auserwählte, sondern er öffnet seine Arme allen. Bei ihm sind tatsächlich alle gleich, gleich geliebt. Ich bin für ihn ein VIP, du bist für ihn ein VIP, wir alle, sehr wichtige Leute. Wir alle sind ihm seinen Sohn wert. Und wenn ich das bei ihm erlebe, diese vorbehaltlose Annahme, diese unbedingte Liebe, wenn das meinen Selbstwert prägt, dann kommt nach und nach diese andere Logik Gottes in mein Denken. Dann kann ich nach und nach von dem wegkommen, was scheinbar so normal ist. Dann brauche ich das nicht mehr, dass ich auf Ansehen gucke, auf Geldbeutel und so weiter. Dann brauchen wir es als Gemeinde auch nicht mehr. Wieder ein Vergleich, Kartenspiel. Es ist, als Gott mir ein Blatt mit lauter Kreuzkarten in die Hand drückt und dazu sagt, Kreuz ist Trumpf. Mein Kreuz, meine Liebe ist Trumpf. Da können andere Asse, Könige, Damen haben in allen möglichen Farben. Schon eine Kreuz 7 macht den Stich, weil das ist Trumpf. Wer sich von Gott geliebt weiß, der hat Trumpfkarten. Und wer lauter Trümpfe in der Hand hält, muss nicht mehr drauf schielen, dass er selber möglichst hohe Karten hat. Das heißt, dass er Einfluss, Reichtum, Ansehen und so weiter hat. Und er muss sich auch nicht mehr bei anderen gut Freund machen. Dem ist dann egal, was ein Bürgermeister oder eine Bundeskanzlerin sagt, wenn sie nicht vorne sitzt. Sondern der hat, was er braucht. Der weiß sich geliebt und wertvoll. Und er kann seine Trümpfe in aller Ruhe ausspielen. Andere mit Würde behandeln. Unabhängig von Äußeren, von Geld, Erfolg, Prestige. Ich glaube, wir von uns, aus uns heraus, wir kriegen das nicht hin. Da muss ich zuerst selber erleben, Gott liebt mich. Der richtet sich nicht danach, was liebenswert erscheint, sondern er liebt einfach. Und dann fließe ich über, dann bin ich Durchgangsrohr. Vielleicht ist das ein gutes Bild, der römische Brunnen, Kloster Malbronn. Oben, ganz oben kommt Wasser raus und die untere Schale, die wird gefüllt, 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 bis sie überläuft. Und dann läuft das Wasser in die nächste Schale drunter, die Schale wird gefüllt, 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 bis sie überläuft. Und dann fließt sie über und so weiter. So funktioniert Gemeinde, so funktioniert Liebe. Wenn wir Liebe aus uns rausdrücken wollen, dann wird es ein Krampf. Und das merken arme, schwache, unscheinbare ganz schnell, ob wir es ehrlich meinen. Ob es von innen kommt oder ob wir nur so tun, als ob. Zuerst ist Gott mit mir barmherzig. Ich bin sein geliebtes Schaf, für das er alles tut. Geliebt. Und dann kann ich als Geliebter handeln. Und auch die lieben, die mir auf den ersten Blick weniger liebenswert erscheinen. Darum die erste Bitte an dich. Lass dich lieben. Lass die Liebesbeweise Gottes auf dich wirken. Sonne dich in der Zuneigung Gottes. Versteh dich als sein Schaf, dem er so lange hinterherläuft, bis er es endlich gefunden hat und auf den Arm nimmt. Schau aufs Kreuz und erkenne Liebe. So sehr liebt er mich, bis in den Tod. Und wenn das dein Herz erreicht und ganz tief eingedrungen ist, wenn du dich als geliebtes Kind Gottes weißt, wenn du Christ bist, dann das Zweite, du hältst Trümpfe in der Hand, spiel sie aus und du wirst gewinnen. Auch Mitmenschen, die sich dann völlig verwundert die Augen reiben, ja wieso geht man hier miteinander um? Völlig egal, ob reich oder arm, angesehen oder nicht, schick oder lumpig. So eine Liebe, die lässt nicht kalt. Und ich wünsche mir, dass wir eine Gemeinde immer mehr werden, in der wir miteinander umgehen, wie Gott mit uns umgeht. In der Gottes voraussetzungslose Liebe zum Greifen nah ist. Kapiert? Jetzt würde ich sagen, gut, wer das kapiert hat, gut, wer das dann auch tut. Aber ich habe noch eine zweite Bitte. Zu uns kommen doch gar keine, die wirklich abgerissen sind, die obdachlos sind, oder? Um solche zu treffen, um ihnen Gottes Liebe zuvor zu leben, zu zeigen, müssen wir bewusst die 99 anderen Schafe stehen lassen und nach draußen gehen. Die Aufmerksamkeit unseres Hirten gilt auch denen draußen, die sich nie im Leben hier reintrauen würden. Und da dürfen wir nicht sagen, soll jetzt doch reinkommen, Tür ist doch offen. Wenn wir die Gesinnung des Hirten haben, an Jesu Hirtenherz Anteil haben, dann begnügen wir uns nicht nur mit uns. Wenn Jesus suchende Hirtenliebe uns bewegt, dann gehen wir auch raus zu denen, die nicht kommen. Und dann freuen wir uns unendlich, wenn auch nur ein einziges Schaf von Gottes Liebe berührt wird. Wer geht? Und sollte dieses eine Schaf dann tatsächlich irgendwann einmal zu uns kommen, dann empfangen wir es hoffentlich an der Kirchentür ganz selbstverständlich mit offenen Armen. Amen.